das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Wenn es einen globalen Albtraum der Menschheit gibt, dann ist es die entfesselte nukleare Bombe. Das atomare Höllenfeuer kann in Sekundenschnelle je nach Sprengkraft ganze Städte auslöschen. Der radioaktive Fallout verseucht und tötet noch Jahre danach. Und weil das alles so eminent gefährlich ist, muss verhindert werden, dass die Bombe in unkontrollierbare Hände gerät. Heute um 0 Uhr, so war jedenfalls der Plan, sollte in Wien mit der Islamischen Republik Iran ein Abkommen darüber unterzeichnet werden. Friedliche Nutzung der Atomenergie, ja. Fähigkeit zur Herstellung der Bombe, nein. Nach Wirtschaftssanktionen und jahrelangen Verhandlungen wollten die 5 Vetomächte im Weltsicherheitsrat und Deutschland das heute in Wien festziehen. Allein, es kam nicht dazu. Susanne Glass.
Ganz schön kalt war es heute. Richtig eisig und nass. Zumindest draußen vom Wiener Palais Coburg, wo sich die vielen Journalisten wie Polizisten auf eine lange Verhandlungsnacht eingestellt hatten. Wie die gefühlte Temperatur innen bei den Gesprächen war, darüber lässt sich nur spekulieren. Das Aus kam jedenfalls deutlich schneller als erwartet, schon am Nachmittag, allerdings mit warmen Worten.
Trotz guter Bedingungen, trotz sehr konstruktiver Verhandlungsatmosphäre, sind wir leider nicht so weit gekommen, wie wir uns das und wie ich mir das gewünscht hätte. Wir haben Fortschritte gemacht. Es sind auch neue Ideen auf den Tisch gekommen, die vielleicht in der Lage sind, die ein oder anderen Unterschiede, die es noch gibt, zu überbrücken.
Um diese neuen Ideen zu überprüfen, benötige man noch ein paar Monate Zeit. Mit dieser Aussage reiste der deutsche Außenminister Steinmeier zurück nach Berlin. Kein Scheitern also, nur ein Vertagen, so die Devise der Spitzendiplomaten. Zu den Verhandlungen waren sie in voller Besetzung angetreten. Die Außenminister der 5 Vetomächte des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland, die EU-Beauftragte Ashton und der Außenminister des Iran. Getroffen haben sie sich den ganzen Vormittag über zu diversen Zweiergesprächen, in der großen Runde nur etwa eine Stunde lang. Im Detail geht es um den Grad der Urananreicherung und die Anzahl der dafür nötigen Zentrifugen. Und über allem steht die Sorge, dass Teheran unter dem Deckmantel einer zivilen Nutzung eine Atombombe bauen könnte. Immerhin sei die Welt allein schon durch die laufenden Verhandlungen sicherer geworden, sagte der amerikanische Außenminister Kerry. Aber diese Verhandlungen werden nicht leichter, nur weil wir sie verlängern. Sie sind schwierig, sie waren schwierig und bleiben schwierig. Und dies ist die einzige Gewissheit, die heute alle mitnehmen, nach dem Verhandlungsmarathon im eisig kalten Wien.
Und der Iran, der ist auch schon ohne Atomwaffen ein durchaus mächtiger Staat. Er hält schätzungsweise 520.000 Soldaten unter Waffen. Lange war er angetrieben von radikal-islamischer Ideologie, die sich besonders gegen Israel richtet, weshalb Israel sich besonders bedroht sieht. Unter der neuen Führung von Ministerpräsident Rouhani gibt es nun nach jahrelanger Isolation zumindest Anzeichen einer vorsichtigen Öffnung. Eines aber ist in jedem Fall sicher. Ohne den Iran wird es keine friedliche Entwicklung in dieser Region geben. Egal ob mit oder ohne Bombe. Marian von Haaren.
Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats. Sie rücken immer näher an Europa heran. Rund 1000 IS-Kämpfer sollen jetzt nach Libyen eingesickert sein. Größter Feind des radikal-islamischen IS sind die Schiiten im Iran. Nun sehen USA und NATO das einst verstoßene Regime in einem anderen Licht. Der Iran hat die Fähigkeit, eine Menge Länder zu beeinflussen, etwa im Osten Syriens, im Westen des Irak. Das ist besonders wichtig für uns, denn es spielt an den Grenzen unseres NATO-Partners Türkei. Der Iran kann für uns ein großer Helfer sein oder ein großes Hindernis. Irans Einfluss reicht von Syrien in den Libanon, nach Gaza im Süden Israels, in den Irak, bis in den Süden auf der arabischen Halbinsel in den Jemen. Der Westen will mit Iran im Gespräch bleiben, denn am Mullah-Regime führt kein Weg vorbei, etwa bei der Lösung des Gaza-Konflikts. Da finanziert Teheran die radikal-islamischen Dschihad-Kämpfer. Oder im syrischen Bürgerkrieg, da unterstützt Iran den vom Westen verstoßenen Machthaber Assad. Teheran demonstriert seine Macht. Mit diesen Waffen verbreitet der Iran Angst und Schrecken, vor allem in Israel. Doch kann man den Iranern die Atombombe verbieten? Und sollte man das überhaupt? In Israel selbst gibt es Stimmen, die das für nicht so wichtig halten.
Ich persönlich glaube, dass so oder so im Laufe der Zeit wird der Iran sowieso Atomwaffen haben. Das glaube ich schon, weil es nicht nur die Behörden und nicht nur die Geistlichen dort, wie man sie nennt, es wollen, sondern auch die allgemeine Bevölkerung. Insofern ist mir wichtiger zu wissen, wie sich die Lage innerhalb des Irans entwickelt, ob man die Opposition, die eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, unterstützen kann.
Sollte man also den Iranern das Recht zugestehen, selber über die Atombombe zu entscheiden? Einiges spreche dafür, denn nur mit einem Partner Iran wäre die iranische Bombe kontrollierbar. In einem feindlichen Iran wäre sie am Ende viel gefährlicher. Zumal in dieser Region, im Mittleren Osten, konkurrieren Iran und Saudi-Arabien um die Vorherrschaft. Hätte Iran die Bombe, zögen die Saudis nach. Dabei gibt es dort schon heute eine hohe Dichte an Atomstaaten mit Indien, Pakistan, vermutlich auch Israel, Russland und China. Wie beurteilen US-Strategen den Wert der Verhandlungen in Wien? Ferry Borsgadar ist Amerikaner mit iranischen Wurzeln. Er meint, der Westen dürfe die Gespräche mit Iran auf keinen Fall abbrechen. Wenn die Verhandlungen scheitern, würden im Iran die Revolutionsgarden, die hohen Geistlichen sagen, der Westen spielt mit uns, jetzt müssen wir erst recht die Bombe bauen. Das wäre die Konsequenz und das wäre nicht hilfreich, um die Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten zu verbessern. So könnte aus dem verhassten Mullah-Regime womöglich ein strategischer Verbündeter des Westens werden. In Teheran wäre man über diese historische Wende wohl am meisten erstaunt.
Ja, und wir gehen jetzt gleich zu Richard Schneider nach Tel Aviv und fragen mal ziemlich nüchtern nach. Richard, ist es denn für Israel überhaupt im Entferntesten vorstellbar, mit einer iranischen Atombombe zu leben?
Premier Netanyahu sagt nein, auf keinen Fall. Er hat das heute auch in einem Interview für die BBC gesagt. Er sagt, wir behalten uns das Recht vor, uns selbst zu verteidigen. Es gab vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, auch auf Twitter Informationen von Ayatollah Khamenei, wie man Israel irgendwie wegkriegen könnte, dass man Israel los wird. Das sind alles genau diese Dinge, die Premier Netanyahu sehr nervös machen. Und er sagt eben auch, dass die friedliche Nutzung von Atomenergie eine Anreicherung von Uran nicht nötig mache. Also wofür braucht Iran eine Anreicherung von Uran und wofür entwickeln sie Interkontinental? Raketen, wenn nicht, um eine Atombombe zu haben.
Richard, dann sind ja die Verhandlungen heute in Wien erstmal wieder rausgeschoben worden bis 1. Juli. Dann sieht man weiter, ob man da zu einem Ergebnis kommt. Wie hat man denn in Tel Aviv auf das bisherige, wenn man so will, Nicht-Ergebnis der Verhandlungen reagiert?
Ja, mit einer gewissen Erleichterung. Premier Netanyahu hat gesagt, kein Deal ist immer noch besser als ein schlechter Deal. Aber es ist klar, und das wissen wir ja eigentlich schon, dass eine gewisse Urananreicherung wohl den Iranern erlaubt sein wird. Und damit wird der Iran auf alle Fälle ein Schwellenland hin zu einer Atombombe sein, egal wie viel Zeit sie dann tatsächlich brauchen, um eine Bombe zu bauen. Und das sieht Premier Netanyahu als die größte Gefahr für sein Land.
Herr Schneider, vielen herzlichen Dank nach Tel Aviv für diese Informationen. Die schwierigen Gespräche über das Atomprogramm des Iran kommentiert nun Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk.
Der Zoff ums iranische Atomprogramm dauert nun schon 12 Jahre. 12 Jahre des Täuschens und Tricksens. Da kommt es auf ein paar Monate nicht mehr an. Natürlich bin ich erleichtert, dass die Verhandlungen nur vertagt sind und nicht gescheitert. Tatsächlich war die Ausgangssituation noch nie so gut wie jetzt. Zum einen gibt es mit der Terrormiliz IS einen gemeinsamen Feind. Und nichts schweißt mehr zusammen als gemeinsame Interessen. Zum anderen zeigen die Sanktionen Wirkung. Sanktionen übrigens, die deutsche Firmen massiv unterlaufen haben. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres ist der Export in den Iran kräftig hochgefahren worden. Um 36%. Und die Wirtschaft will noch mehr. Ein rasches Ende der Sanktionen. Das aber wäre genau das falsche Signal. Mir reicht es nicht, darauf zu vertrauen, dass den Reformern im Iran die Wirtschaft wirklich mehr am Herzen liegt als das ideologische Prestigeprojekt Bombe. Ein Einstieg in neues Vertrauen wäre die Rücknahme der Vernichtungsdrohung gegen Israel. Der Iran könnte auch die international üblichen Kontrollen seiner Atomanlagen schon jetzt zulassen. Dann, aber eben erst dann, sollte der Westen die Sanktionen lockern. Vertrauen gegen Vertrauen. Am Ende steht dann hoffentlich eine Lösung, die das Leben sicherer macht und den Iranern eine bessere Zukunft ermöglicht. Vor gut 2 Jahren gingen junge Leute in Teheran mutig auf die Straße und demonstrierten gegen die Mullahs. An dieses hoffnungsvolle Bild erinnere ich mich gern. Denn ein demokratischer Iran wäre die beste Sicherheitsgarantie. Umso wichtiger ist es, die Demokratiebewegung zu stärken. Auch und gerade durch eine entschlossene Sanktionspolitik.
Esther Shapira kommentierte, dass er nun ausgerechnet den umarmt, der ihn gerade gefeuert hat, das kann dem amerikanischen Verteidigungsminister Chuck Hagel nicht wirklich leicht gefallen sein. 2 Jahre lang hat der amerikanische Präsident Barack Obama mit ihm gearbeitet, dem einzigen Republikaner übrigens in seinem Kabinett. Doch dann waren die inhaltlichen Differenzen offenbar doch zu groß. Und das in einer Zeit, in der viele von den USA vom Krieg in Syrien bis zur Bedrohung durch die Terrormiliz IS und den Spannungen mit Russland eigentlich Geschlossenheit und Stärke erwarten. Jetzt braucht Obama aber erstmal einen neuen Verteidigungsminister. Tina Hassel.
Die Truppe mochte und vertraute ihm. Kein Wunder, Hagel war der erste kampferprobte Soldat an der Spitze des Pentagon. Und er war ein eigener Kopf, der mit seiner Meinung nicht zurückhielt. Genau das könnte der Grund für seinen Rücktritt sein. Seit Wochen war spekuliert worden, wie lange sich Hagel halten könnte, nachdem er die Syrien-Politik Obamas vertraulich, aber offenbar scharf kritisiert hatte. Das Weiße Haus dementiert den Zusammenhang und Obama betont die Verdienste des einzigen Republikaners in seinem Team. Er hat neue Reformen angeschoben, um sicherzustellen, dass unsere Armee schlanker wird, ohne an Schlagkraft zu verlieren, und die Soldaten unterstützt werden bei Unterbringung, Krankenversicherung und Kinderbetreuung. Hagel hat Obama nie öffentlich kritisiert, auch heute fällt keine negative Äußerung. Menschlich mochten sich der Verteidigungsminister und sein Präsident. Hagel geht ohne Groll. Abdanken kann er aber erst mit Verzögerung. Ich bleibe so lange im Amt und arbeite so hart wie jeden Tag in den letzten Jahren, bis mein Nachfolger vom Senat bestätigt ist. Da aber droht Gegenwind. Den Republikanern war schon ihr Parteifreund Hagel nicht scharf genug. Seit Obamas Alleingang bei der Einwanderungsreform wollen sie alle kommenden Personalien blockieren. Sie könnte die erste Chefin des Pentagon werden. Michelle Flournoy, lange die Nummer 3 im Verteidigungsministerium, gilt als demokratischer Falke und vor allem als strategischer Kopf. Anders als Hagel, der die beendeten Kriege abwickeln sollte, wird Flournoy zugetraut, die Armee neu aufzustellen, angesichts aktueller Bedrohungen durch Terrorgruppen wie den IS. Die Opposition triumphiert, dass nun bereits der 3. Pentagon-Chef zurücktritt. Hagel kann jetzt wie Gates und Panetta ein Buch schreiben, wie Obama die nationale Sicherheit schwächt. Schon lange gibt es Spannungen zwischen Obama und seinen Verteidigungsministern. Und so könnten nicht nur die Republikaner, sondern auch der Präsident selbst, Hagels Nachfolger, das Leben schwer machen.
Als 1991 der Soli, das ist, Sie wissen es, der Solidaritätszuschlag, eingeführt wurde, da waren die Sonderkosten für die deutsche Einheit der Grund. Skeptiker dachten schon damals, diese Sonderabgabe, die wird uns möglicherweise noch lange erhalten bleiben. Und die könnten sogar Recht behalten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Ministerpräsidenten der rot- und grün regierten Länder haben sich in Düsseldorf auf einen Vorschlag geeinigt, was mit dem Solidaritätszuschlag passieren soll. Der Soli solle fester Bestandteil der Einkommens- und Körperschaftssteuer werden. Damit käme er auch den Ländern und Kommunen in Westdeutschland zugute. Das jetzige Modell des Soli läuft 2019 aus. Eine Neuregelung ist daher notwendig. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat heute Spitzenvertreter der Energiekonzerne seine Pläne zum Klimaschutz vorgestellt. Danach sollen Betreiber von Kohlekraftwerken zu CO2-Einsparungen verpflichtet, nicht aber zu Abschaltungen gezwungen werden. Um Deutschlands Klimaziele einhalten zu können, verlangt Gabriel, dass 22 Millionen Tonnen CO2 aus deutschen Kraftwerken eingespart werden. Von 2016 an bis 2020 hieße das 4,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Derzeit werden jährlich mehr als 340.000 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Immer mehr Bundesländer denken über schärfere Maßnahmen nach, um Geflügelbestände vor der Vogelgrippe zu schützen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen von heute an Hühner und anderes Nutzgeflügel in Ställen untergebracht sein. Dort war am Wochenende bei einer Wildente der Vogelgrippeerreger H5N8 nachgewiesen worden. Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erwägen eine Stallpflicht in Risikogebieten, meldet das Bundeslandwirtschaftsministerium. Deutsche Unternehmer sind erstmals wieder optimistischer. Nachdem sich das Geschäftsklima 6 Monate lang stetig eingetrübt hatte, meldet das IFO-Institut heute eine überraschende Aufhellung. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Abschwung ist vorerst unterbrochen. Die Verbraucher geben fleißig Geld aus. In einigen Euro-Ländern läuft es besser. Zudem ist Europas Zentralbank entschlossen, die Geldschleusen weiter zu öffnen. Als sie vor 2,5 Jahren versprach, alles zu tun, den Euro zu retten, verlieh dies dem Geschäftsklima Flügel bis zur Ukraine-Krise. Nach 6 Monaten Dauerblues nun die Überraschung. Nicht nur die Lage, auch die Zukunft beurteilen die Unternehmer optimistischer. Zu allem, was die Zentralbank tun will, gehört, den Euro zu schwächen, um Exportunternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Es wirkt schon jetzt. Zu Jahresbeginn stand der Euro noch bei 1,37 Dollar, nun bei 1,24 Dollar. Hinzu kommt, dass Öl deutlich billiger geworden ist. Beides zusammen wirkt wie ein Konjunkturprogramm. Auf einmal ist an der Börse der Endspurt in vollem Gang. Mehr als 1000 Punkte hat der DAX in nur 5 Wochen zugelegt. Das Jahr war nichts für schwache Nerven. Für Aktienanleger aber könnte es doch noch versöhnlich enden.
Auch heute legte der DAX zu und schloss in Frankfurt mit 9.786 Punkten. In New York ging der Dow Jones Index mit 17.818 Zählern aus dem Handel.
Ja, und das Folgende, das wissen wir ja nun wirklich alle, in Fastfood-Ketten, da muss es nicht nur schnell gehen, sondern es muss überall auch gleich schmecken, damit wir wissen, was wir da kriegen. Aber oft steckt in dieser Branche nicht das drin, was draufsteht. Franchise heißt das Zauberwort und es bedeutet, alles wird unter einer Marke angeboten, aber kleinere Unternehmer betreiben die Restaurants in Lizenz. Die Kette Burger King setzt bei ihren 13.000 Filialen ganz besonders auf dieses Geschäftsmodell. Für den Konzern hat das natürlich den Vorteil, Verantwortung von sich zu weisen, wenn Hygienemängel und miese Arbeitsbedingungen dann am Ende publik werden. Einem Franchise-Unternehmer in Deutschland hat Burger King deshalb gekündigt. 89 Filialen wurden daraufhin heute geschlossen und 3.000 Jobs sind in Gefahr. Das ist eine Menge. Antraut Kordestrele.
Arbeitsbeginn und alle sind sie da. Die Friteuse bleibt heute zwar kalt in dieser Burger King-Filiale in Bochum, aber Filialleiter Sven Setzmann und seine Mitarbeiter wollen zeigen, dass sie arbeiten wollen und auch können.
Wir sitzen im Restaurant, wir trainieren unsere Mitarbeiter, dass wir, falls ein Startsignal kommt, sofort wieder loslegen können.
Doch für wen? Burger King hat ihrem Arbeitgeber, dem Franchise-Nehmer Yico, gekündigt. Den 89 Filialen in Deutschland geht der Whopper-Nachschub aus. Im Münchner Hauptbahnhof sind die Türen dicht. In der Kölner Fußgängerzone auch. Hier wird geputzt. Und außerdem analysiert, warum alles so gekommen ist.
Burger King ist einer Hoffnung erlegen, dass ein selbstständiger Unternehmer 90 Filialen besser führen kann als ein Konzern und hat sich darin geirrt.
Vor rund 1,5 Jahren hatte Burger King die betroffenen Filialen an die Yico Holding verkauft. Ein Strategiewechsel von Burger King. Wie andere Anbieter einen Teil der Restaurants in Eigenregie zu führen, weltweit ist Burger King in den vergangenen Jahren davon abgerückt. Branchenführer McDonald's hatte 2013 19% seiner Filialen in Eigenbetrieb. Bei Burger King waren es 2010 zwar noch 11%, 2013 aber nur noch 0,4%. Zwei unterschiedliche Franchise-Philosophien mit ungleich hohen Risiken.
Wenn ich also meine Filialen verkaufe, ist das ein Signal. Ich hoffe, dass ein Partner besser Filialen führen kann als ich selber. Und das führt zu den heute bekannten Missverständnissen.
Hygienemängel und Verstöße gegen das Arbeitsrecht hatten sich in den Yico-Filialen gehäuft. Ein enormer Imageschaden für Burger King. Der Hamburger-Konzern büßt dafür, dass er hierzulande auf einen großen Lizenznehmer gesetzt hat.
Wären an 5, 6, 7 Franchise-Partner je 10 Filialen abgegeben, wäre das wahrscheinlich ein erfolgreicher Weg gewesen. So war einfach der Batzen, den es zu übernehmen gab, zu groß.
Verantwortung für die jetzt geschlossenen Filialen trägt die JIKO-Gruppe um den Investor Ergün Yildiz. Dass er Insolvenz anmelden muss, halten jetzt viele für wahrscheinlich. Die 3000 Mitarbeiter fühlen sich in ihrer ungewissen Situation alleingelassen.
Es gibt vermehrt Anfragen auch von den Mitarbeitern, ob die Gelder aufs Konto überwiesen werden, ob sie ein Weihnachtsfest haben werden, ob sie in der Zukunft Geld bekommen werden.
Zumindest die Mitarbeiter in Filialen in Top-Lagen dürfen hoffen. Experten erwarten, dass hier bald wieder Burger gebraten werden, von neuen Lizenznehmern oder von Burger King selbst.
Bei den ersten demokratischen Präsidentenwahlen in Tunesien liegen jetzt die vorläufigen Ergebnisse vor. Nochmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Wer neuer Präsident Tunesiens wird, entscheidet sich voraussichtlich in einer Stichwahl Ende Dezember. Bei der Abstimmung gestern erhielt laut Prognosen kein Bewerber die absolute Mehrheit. Vorn liegt offenbar der 87-jährige, nicht religiös ausgerichtete Kandidat Essebsi, gefolgt vom derzeitigen Übergangspräsidenten Marzouki. Den Tag über wurden die Stimmen noch ausgezählt. Die Beteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei knapp 65%. Der Misstrauensantrag gegen den luxemburgischen EU-Kommissionspräsidenten Juncker ist von den großen Fraktionen im Europäischen Parlament scharf kritisiert worden. Antragsteller sind die Rechtspopulisten. Sie wollen Juncker nach den jüngsten Veröffentlichungen über Steuersparmodelle in Luxemburg das Vertrauen entziehen lassen. Juncker, der als ehemaliger Finanzminister und Regierungschef von Luxemburg die damaligen Gesetze mitverantwortet hatte, setzt sich mittlerweile für strengere Steuergesetze ein. Redner der großen Fraktionen wiesen den Misstrauensantrag gegen Juncker als reinen Populismus und unverantwortlich zurück. Am Donnerstag wird abgestimmt. Der weltweite Menschenhandel mit Kindern nimmt offenbar zu. Darauf weisen Zahlen der Vereinten Nationen hin. Danach ist bei mittlerweile jedem dritten aufgedeckten Fall das Opfer minderjährig. Dagegen sinke der Anteil der Frauen unter den Opfern. Sie machen aber immer noch fast die Hälfte der Betroffenen aus. Die verschleppten Menschen werden oft zu Prostitution und Arbeit unter schlimmen Bedingungen gezwungen. Auf den kapverdischen Inseln vor der Westküste Afrikas ist der Pico do Fogo ausgebrochen. Der Vulkan war seit 20 Jahren nicht mehr aktiv. Dörfer in der Nähe wurden vorsichtshalber evakuiert. Die Regierung hat Mitarbeiter des Katastrophenschutzes und Soldaten auf die Insel Fogo geschickt. Die Gegend gilt als beliebtes Reiseziel für Wanderurlauber. In Marokko sind nach tagelang schweren Regenfällen mehr als 30 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Die meisten starben nach Behördenangaben in der Provinz Guelmim. Im Süden des Landes, dort sammelten sich die Sturzfluten in einem ausgetrockneten Flussbett und rissen 24 Menschen in den Tod. Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Betroffen sind auch Urlaubsregionen rund um Agadir, Ouarzazate und Marrakesch. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, Armin Fee, ist überraschend zurückgetreten. Er übernahm damit die Verantwortung für die schlechten Leistungen seiner Mannschaft, die derzeit am Tabellenende steht. Erst im Juli hatte der Meistertrainer von 2007 seine zweite Amtszeit in Stuttgart angetreten. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.
Als im Mai bekannt wurde, dass Cornelius Gurlitt seine millionenschwere Kunstsammlung an das Kunstmuseum Bern vermacht hat, da war nicht nur die Überraschung groß, sondern natürlich auch die Freude darüber, dass den Schweizer nun ein solcher Schatz quasi in den Schoß fallen sollte. Wobei dieses Meisterwerk, das sind Liebermanns zwei Reiter, nicht den Weg nach Bern antreten wird. Denn in ihm zeigt sich der Fluch, der in diesem Segen steckt. Denn es gehört als NS-Raubkunst zur dunklen Geschichte dieses Erbes. Und zu allem Überfluss belastet nun sogar noch ein erbitterter Familienstreit, diesen Fall Gurlitt. Dennoch nahm das Museum in Bern das schwierige Erbe an. Hanno Christ.
Erbe mit einem Federstrich. Christoph Schäublin im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Soeben hat der Stiftungsratsvorsitzende des Kunstmuseums Bern schriftlich eingewilligt, die umstrittene, aber wertvolle Sammlung Gurlitt zu übernehmen.
Das sind zum Teil großartige Arbeiten des deutschen Expressionismus. Kirchner, Häkel, Schmidt, Rottluff und wie sie alle heißen. Also da sind fabelhafte Sachen dabei.
Und auch die Beauftragte der Bundesregierung ist froh, dass die monatelangen Verhandlungen zu diesem Abschluss gekommen sind.
Ich bin sehr erleichtert, weil ich auch meine, dass der Schweiz ein guter Ort ist, dass die Schweizer gute Partner sind, um unsere Geschichte mit aufzuarbeiten. Schon historisch war es so, dass in der Nazizeit viele Künstler Zuflucht in der Schweiz gesucht haben oder ihre Werke Schweizer Museen übereignet haben. Und insofern glaube ich, dass das eine gute Lösung ist.
Eine Lösung, die vorsieht, dass Deutschland den Hauptteil der Lasten trägt, sollte es zu Rechtsstreitigkeiten kommen und dass nur Bilder ins Kunstmuseum Bern gelangen, deren Provenienz, also Herkunft, nicht auf Raubkunst schließen lässt.
Eines ist sicher, das Kunstmuseum Bern wird nie Werke übernehmen, deren Provenienzen nicht geklärt sind. Das kann sich ein Museum mit einem anständigen Ruf schlicht und einfach nicht leisten.
Insgesamt umfasst der Nachlass mehr als 1500 Werke. Mehr als 500 davon könnten Raubkunst sein. Sie bleiben vorerst in Deutschland und werden untersucht. Bis jetzt sind erst 3 Werke als Raubkunst identifiziert worden. 2 Reiter am Strand von Liebermann, die sitzende Frau von Matisse und zuletzt das Klavierspiel von Spitzweg. Die Bundesregierung, das Museum und der Freistaat Bayern sind zufrieden mit dem Ergebnis. Diejenigen aber, die Bilder aus ihrem Familienbesitz in der Sammlung vermuten, sind eher skeptisch.
Ich bin sehr pessimistisch, dass man hier sein Recht durchsetzen kann, weil man nicht weiß, an wen man sich wenden soll. An ein Museum, im Fall Gurlitt an den Bayerischen Staat oder an die Bundesregierung. Also dazu ist heute wenig gesagt worden.
Recht wenig gesagt wurde heute auch über die möglichen Ansprüche einer Cousine von Gurlitt. Sie versucht derzeit über das Amtsgericht München noch als Miterbin eingesetzt zu werden. Kein Anlass zur Aufregung für die Schweizer.
Wir sehen den rechtlichen Auseinandersetzungen aufgrund der uns bekannten Aktenlage sehr, sehr gelassen entgegen.
Solange das nicht geklärt ist, wird kein Bild nach Bern kommen. Christoph Schäublin wird sich also noch gedulden müssen.
Ja, Geduld brauchen wir jetzt keine mehr, denn uns bleibt noch der Blick auf das Wetter. Heute war es ja wieder eher mild und nach dem Regen kam dann sogar wieder die Sonne raus. In einer Bauernregel, die kann man im Kalender nachgucken, zum 24. November heißt es, St. Clemens uns den Winter bringt. Schwierige Frage, aber hoffentlich leicht zu beantworten. Sven Blöger, ist da was dran?
Ja, Thomas, das ist ja immer so eine Sache mit den Bauernregeln. Manchmal stimmen sie natürlich per Zufall auch. Und es gibt einzelne, die sind gar nicht so schlecht. Die Siebenschläferregel im Süden Deutschlands, 70%. Aber die ist ja eine Vorhersage für den Sommer. Kommen wir also auf das, was wir wissen. Und das sieht man so ein bisschen am 15-Tage-Trend. Das ist Rostock. Das ist noch kein Winter, aber man sieht, es geht jetzt zügig nach unten im Nordosten Deutschlands. Temperaturen, ich gehe noch mal zur Seite, dann können Sie es hier sehen. Temperaturen so von 2, 3, 4 Grad. Und jetzt gehen wir mal in den Südwesten. Nach Freiburg, da sehen Sie eine andere Situation. Im Südwesten hält sich noch die warme Luft jetzt bis Ende November. Und dann geht es aber auch zügig nach unten. Und dann treffen wir uns irgendwie alle wieder bei 2 bis 4 Grad wieder. Also grundsätzlich ist mal eine Abkühlung in Sicht. Aber irgendwelche großartigen Schneefälle sieht man nicht. Heute gab es den Regen. Der Zustand um 9 Uhr mit dieser Front. Jetzt lassen wir das Ganze anlaufen. Und Sie sehen, wie diese Front zügig durchzog. Sie haben es ja gerade gesagt, Thomas, dahinter kam dann schon wieder die Sonne raus. Jetzt sind noch einzelne Schauer, wenn Sie hier in den Norden gucken, Niedersachsen rüber bis Mecklenburg-Vorpommern, einzelne Schauer unterwegs. In der kommenden Nacht werden die dann allmählich immer weniger. Es werden sich auch die Nebelfelder wieder schließen, im Osten eher der Hochnebel. Wenn es länger klar ist, sinken die Temperaturen aber auf minus 4 bis 0 Grad in der Mitte. Und das heißt, wir haben mit etwas zu tun, was wir dieses Jahr noch nicht oft hatten. Es besteht die Gefahr der Reifglätte in Kombination mit dem Nebel, also dann vorsichtig sein, insbesondere auf den Brücken. Morgen der Vormittag, es gibt die Nebelfelder, es gibt im Westen Sonne, im Osten Hochnebel. Auch im Süden ist es eher trüb und wird es auch am Nachmittag bleiben. Die besten Chancen auf Sonne von Nordrhein-Westfalen rüber bis zur Ostsee. Temperaturen dann mit Sonne hier bis 11 Grad, in der Osthälfte aber eben schon kühlere 5 oder 6. Der Wind ums Hoch rum, allzu stark ist er nicht. Kurz die Aussichten, wenig Änderung am Mittwoch, am Donnerstag dann ein bisschen Regen zu sehen von Westen. Zumindest die Temperaturen werden jetzt, Thomas, so langsam den Weg nach unten finden.
Also gehen Sie Richtung St. Clement, wie wir vorhin gehört haben. Sven, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss folgt in der Reihe die Story im Ersten, die Reportage Böses Blut. Um 0.15 Uhr begrüßt Sie Susanne Stichler zum Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.